NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages an diesem Sonntag, dem 29. Mai. Zunächst ein kurzer Themenüberblick. Der Tag nach dem Anschlag in Afghanistan mit 2 getöteten deutschen Soldaten. Bundesregierung hält dennoch an bisheriger Strategie fest. Nach der Grenzöffnung zwischen Ägypten und Gaza. Wie geht es weiter im Nahostfriedensprozess? Dazu heute auch der Kommentar. AKW-Ausstieg. Regierungskoalition ringt um Ausstiegsmodalitäten. FIFA-Skandal, Korruptionsvorwürfe und Rückzugsgefechte. Katarer bin Hammam kandidiert doch nicht gegen Blatter. Wir informieren Sie auch über den neuesten Stand der EHEC-Infektionen und am Ende der Sendung Aktuelles vom Sport am Sonntag, darunter Vettels Formel-1-Erfolg in Monte Carlo. Zum 2. Mal binnen weniger Tage wurden Bundeswehrsoldaten in Afghanistan getötet. Bei dem gestrigen Anschlag kamen insgesamt 7 Menschen ums Leben, darunter 2 deutsche Soldaten. Sie stammten aus Einheiten in Castelaun und Hannover. 5 Soldaten wurden verletzt, darunter der deutsche ISAF-General Markus Kneip, der dort dennoch weiter Kommandeur bleiben wird. Bei einem späteren NATO-Luftangriff sollen 14 Menschen ums Leben gekommen sein, darunter 12 Kinder. Reaktionen nach dem Anschlag und weitere Informationen nun von unserer Korrespondentin Sabina Matthei.
Die Spuren des verheerenden Anschlags sind unübersehbar in Talukan. Das Gouverneursgebäude mit den zerborstenen Fensterscheiben und geschwärzten Mauern steht mitten in der Hauptstadt der nordafghanischen Provinz Tachar. Das Attentat hat die Leute hier schockiert, sagt dieser Mann. Die Feinde Afghanistans haben Menschen getötet, die viel für das Land getan haben. Ein koordinierter Angriff, ausgeheckt von ausländischen Geheimdiensten, sei der Angriff gewesen, mutmaßt ein Händler in Talukan. Doch es waren die afghanischen Taliban, die sich zu der Tat bekannten. Die Extremisten haben erneut gezeigt, dass sie nicht besiegt sind. Der deutsche General Markus Kneip, der bei der Bombenexplosion verwundet wurde, sagte unterdessen, er bleibe Kommandeur des ISAF-Regionalkommandos Nord. Kneip führte bereits Gespräche mit David Petraeus, dem Befehlshaber aller ausländischen Soldaten in Afghanistan. Die Leichen der beiden Bundeswehrsoldaten, die bei dem Attentat starben, waren noch am Abend ins Hauptquartier des ISAF-Regionalkommandos Nord in Mazar-i-Sharif geflogen worden. Bei den meisten Toten von Talukan handelte es sich jedoch um Afghanen, etwa um den Polizeikommandeur für den afghanischen Norden und den Polizeichef von Tachar. Unterdessen haben die afghanischen Behörden Ermittlungen eingeleitet. Abdul Taqwa, der Gouverneur von Tachar, gehörte zu den Verletzten. Er erklärte jetzt, man habe vor dem Treffen in seinem Amtssitz schon konkrete Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag gehabt. Der Verdächtige war uns einfach voraus, so Taqwa. Nie hätte er gedacht, dass es zu einer solchen Tat kommen könne. Die Sicherheitsvorkehrungen seien solide gewesen. Zunächst war die Rede von einem Selbstmordattentäter in Uniform gewesen. Nach Angaben der Polizei ist das jedoch nicht erwiesen. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Extremisten die afghanischen Sicherheitskräfte infiltriert hätten. Auch ISAF-Angehörige waren schon Ziel von Infiltratoren. Im Februar hatte ein afghanischer Soldat 2 Deutsche im Bundeswehr-Außenposten OP North in der Provinz Bahlan getötet. Die Soldaten, so eine Truppenpsychologin im Feldlager Kunduz, seien sich der Gefahren bewusst.
Man rechnet immer und überall damit, dass etwas passieren kann, dass irgendwo jemand aus welchen Gründen auch immer negativ auftritt oder gefährlich werden kann. Das ist jedenfalls kein Hindernis, den Auftrag auch weiterzuführen. Nichts, was in irgendeiner Form jetzt dieses Projekt des Partnering gefährdet.
Damit ist die enge Zusammenarbeit von deutschen und afghanischen Sicherheitskräften gemeint. In Nordafghanistan sind 2 Ausbildungs- und Schutzbataillone der Bundeswehr daran beteiligt. Aus Sicht der NATO ist das Partnering unverzichtbar, um die Afghanen auf die Übernahme der Sicherheit bis 2014 vorzubereiten. Das gilt als Voraussetzung für den Abzug des Auslands vom Hindukusch.
Trotz des Anschlags will die Bundesregierung nichts an ihrer Afghanistan-Strategie ändern. Das bestätigte heute Verteidigungsminister de Maizière, der die Öffentlichkeit bat, gerade jetzt diesen Einsatz zu unterstützen. Bundesaußenminister Westerwelle äußerte sich bei seiner Reise im Sultanat Oman. Stefan Überbach berichtet.
Das Selbstmordattentat in Talokan verurteilt Westerwelle als barbarischen Akt. Das Mitgefühl gelte den Familien der Opfer. Der Anschlag dürfe und werde die Bundesregierung aber nicht vom Ziel der Militärmission abbringen. Guido Westerwelle.
Dennoch ist es jetzt notwendig, den politischen Prozess in Afghanistan voranzubringen, auf Aussöhnung und Reintegration in Afghanistan zu setzen. Es wird in Afghanistan keine militärische Lösung geben.
Trotz der angespannten Sicherheitslage soll die Übergabe der Verantwortung an die afghanischen Behörden wie geplant im Sommer beginnen. Zumindest in einzelnen ausgewählten Distrikten und Provinzen, sagt der Bundesaußenminister. Ende des Jahres will Westerwelle außerdem die ersten deutschen Soldaten vom Hindukusch abziehen. Trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge müsse es für die Bundeswehr eine Abzugsperspektive geben.
Wir wollen soweit sein, dass Ende dieses Jahres zum ersten Mal auch unsere Präsenz mit Truppen reduziert werden kann. Das ist die internationale Haltung all der Staaten, die sich in Afghanistan engagieren.
Afghanische Verhältnisse drohen auch im Jemen, dem südlichen Nachbarn des Sultanats Oman. Das Auswärtige Amt befürchtet einen Bürgerkrieg, der viele Menschen das Leben kosten und den Jemen zu einem Rückzugsraum für Terrororganisationen wie Al-Qaida machen könnte. Schon seit Wochen geht die jemenitische Staatsführung mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten vor, die Reformen verlangen und den Rücktritt von Langzeitpräsident Saleh. Nach 5 Tagen schwerer Kämpfe haben beide Seiten nun zwar angeblich eine Waffenruhe vereinbart, Zweifel daran aber bleiben. Denn alle Versuche, Saleh zum Machtverzicht zu bewegen, sind bisher gescheitert. Omans Außenminister Alawi. Jemen steckt in einer tiefen politischen Krise. Wir glauben aber, dass es immer noch die Chance für eine Vereinbarung zwischen Präsident Saleh und der Opposition gibt, die Chance für eine friedliche Machtübergabe. Alle sind sich der großen Gefahr bewusst, die ein Scheitern einer politischen Lösung heraufbeschwören würde. Zweiter Schwerpunkt des ersten Oman-Besuchs eines Bundesaußenministers seit 2006, die Wirtschaft. Das Sultanat hat großes Interesse an deutscher Umwelt- und Klimatechnik, wirbt um Investitionen. Solarkraftwerke könnten dem Wüstenstaat eine langfristige und sichere Energieversorgung verschaffen. Inzwischen ist Guido Westerwelle nach Indien weitergereist. Hier stehen Energiefragen und der Klimaschutz ebenfalls im Mittelpunkt der Gespräche. Der Außenminister wird in Neu-Delhi aber auch die ersten deutsch-indischen Regierungskonsultationen vorbereiten. Dabei soll es unter anderem um die gemeinsame Initiative mit Brasilien und Japan zur Reform des Weltsicherheitsrates gehen. An dem hochrangigen Regierungstreffen nehmen mehrere Kabinettskollegen und die Bundeskanzlerin teil. Wenn Angela Merkel in Neu-Delhi eintrifft, ist Westerwelle aber schon auf dem Weg nach Australien. In Sydney wird er den australischen Ableger der Computermesse CeBIT eröffnen. Der Termin, so heißt es aus dem Auswärtigen Amt, sei lange vor den Regierungskonsultationen in Indien vereinbart worden.
Bundesweit gibt es inzwischen mehr als 1000 Menschen, bei denen der lebensgefährliche Darmkeim EHEC vermutet wird oder auch bereits nachgewiesen wurde. 10 Menschen sind daran gestorben, weitere schweben immer noch in Lebensgefahr. Ärzte an Universitätskliniken in Schleswig-Holstein, Hannover und auch in Hamburg versuchen nun mit einer neuen Therapie schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Katrin Erdmann berichtet.
Der ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Eppendorf, Jörg Debertin, hatte heute 2 sehr unterschiedliche Nachrichten zu verkünden.
Unsere Eindrücke sind, um mit Positiven zu beginnen, dass es weniger Durchfallerkrankungen gibt. Gleichzeitig aber, dass es mehr eben der sehr schweren Krankheitsverläufe gibt, der RUS-Patienten. Und diese Patienten, die wir bislang behandeln, dass deren Krankheitsverlauf eher progredient ist, also sich eher verschlechtert, als dass er sich verbessert.
Derzeit werden im UKE 76 Patienten wegen des HU-Syndroms betreut. Und es werden immer mehr. Damit arbeitet das Krankenhaus am Limit. Die Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz.
Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter in der Dialyse eher gewohnt, ältere Menschen zu sehen. Und sie sehen auf einmal 25-Jährige, 30-Jährige, 35-Jährige, Frauen hauptsächlich, aber auch einzelne Männer, die sich eben gesund ernährt, vermeintlich gesund ernährt haben. Und das belastet unsere Mitarbeiter natürlich in ganz außerordentlichem Maße.
Wie inzwischen auch andere Häuser in der Hansestadt bringt das Universitätsklinikum transportfähige Patienten außerhalb der Stadt unter. Einige wurden nach Hannover gebracht, andere nach Berlin oder Kiel. Große Hoffnungen setzt das Krankenhaus weiterhin in ein neues Medikament. Es wurde inzwischen 10 Patienten einmalig gespritzt, sagt der Nierenspezialist vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Rolf Stahl.
Dieses neue Medikament ist ein Antikörper, ein künstlich hergestellter Antikörper, der gegen die Ursache wirkt, dass die Gefäßverschlüsse zustande kommen.
Ob sich durch den Einsatz des Medikaments der Gesundheitszustand der Patienten wirklich verbessert, werde man erst in einigen Wochen sehen. Bis dahin, so UKI-Chef Debatin, werden wir wohl noch weitere Patienten verlieren.
Der arabische Frühling ist nun offenbar auch bei den Palästinensern angekommen. Ägypten öffnete gestern wieder seinen Grenzübergang zum Gazastreifen. Damit beginnt Israels Abriegelung des Palästinensergebietes zu bröckeln. Nach 4 Jahren Blockade ist die Grenze bei Rafah nun wieder für den Personenverkehr geöffnet. Der große Ansturm blieb allerdings am Wochenende aus. Nur etwa 600 Personen seien bis heute laut Innenbehörde in Gaza ausgereist. Clemens Fehrenkotte sammelte Stimmen und Stimmungen in Rafah.
Es wird leichter für die Palästinenser in Gaza, sich frei zu bewegen. Er könne erstmals mit seiner Mutter, die Ägypterin sei, zusammen ausreisen, freute sich dieser Palästinenser. Für mich war es vorher ausgeschlossen, dass ich ohne weiteres und ohne spezielle Koordinierung ausreisen konnte. Für mich ist es jetzt leichter geworden, besonders für meine Altersgruppe. Mit Reisebussen werden die Ausreisenden 500 Meter vom Grenztor bis zur palästinensischen Passkontrolle gefahren. Zahlreiche Palästinenser berichteten gegenüber der ARD, dass die Grenzabfertigung wesentlich einfacher und reibungsloser verlaufe als in den Jahren zuvor. Vorher mussten wir 4 bis 5 Stunden auf die Abfertigung warten. Jetzt ist es, wie Sie gesehen haben, einfacher geworden und ohne Warten. Nach der nahezu vollständigen Abriegelung des Gazastreifens durch Israel und Ägypten unter dem damaligen Staatspräsidenten Mubarak konnte nur ein sehr begrenzter Personenkreis über Rafah den Gazastreifen verlassen. Der Hamas-Polizeichef am Grenzübergang Rafah, Salama Barkar, sagte gegenüber der ARD: Wir schätzen die Lage so ein. Wir haben unser Personal mobilisiert mit all seinen Möglichkeiten, damit es seine Dienste dem palästinensischen Bürger zur Verfügung stellt, vom Betreten des Grenzübergangs Rafah bis zur Abfertigung in Richtung des ägyptischen Territoriums. Wie Sie beobachten, ist die Abfertigung leicht und kurze Abfertigungswege gibt es. Und wir schätzen die von Ägypten getroffene Erleichterung dieses Prozesses sehr hoch ein. Mit der Reiseerleichterung weicht für zahlreiche Palästinenser im Gazastreifen das lange vorherrschende Gefühl, von der Außenwelt nahezu komplett abgeschlossen zu sein und keine Chance zu besitzen, den Gazastreifen zumindest vorübergehend verlassen zu können.
In Israel sind die Reaktionen auf die Grenzöffnung in Gaza gemischt. Die Sorge, es könnten dort auch Waffen für die radikal-islamische Hamas geschmuggelt werden, ist groß. Was bedeutet die neue Situation im Nahostfriedensprozess? Sebastian Engelbrecht kommentiert.
Die Ägypter machen vor, wie politischer Wandel funktioniert, demokratisch und gewaltlos. Die Militärregierung stellte Ex-Präsident Mubarak vor Gericht. Sie vermittelte das Versöhnungsabkommen zwischen den rivalisierenden palästinensischen Parteien Hamas und Fatah und sie öffnete die Grenze zum Gazastreifen. Seit diesem Wochenende ist die Blockade des Landstreifens durch Ägypten Geschichte. Die Ägypter zeigen, dass der politische Wandel im Nahen Osten möglich ist, dort, wo die politischen Konflikte angeblich so unlösbar und die Parteien scheinbar so heillos zerstritten sind. Angetrieben von der Dynamik der friedlichen Revolution bewegt sich etwas in Ägypten und diese Bewegung macht nicht Halt vor den Grenzen Israels und der palästinensischen Gebiete. Anders als Kairo exerzierte der israelische Regierungschef in der vergangenen Woche vor, wie man Politik macht, die schön klingt und nichts bewegt. Netanyahu machte den Palästinensern im US-Kongress neue alte Friedensofferten. Im fernen Washington klangen sie nach gutem Willen. In den Ohren der Palästinenser waren nur Zynismus und Propaganda zu vernehmen. Ein Beispiel für den selbstgerechten, heuchlerischen Duktus der Rede Netanyahus war die Passage über die israelischen Araber. Diese, so Netanyahu, seien die einzigen im Nahen Osten, die die vollen demokratischen Rechte genössen. Wer ihre alltägliche Diskriminierung beobachtet oder erlebt, dem wird klar, in welchem Maße Netanyahu in Washington eine politische Show veranstaltet hat. Eine Show, die nichts voranbringt, vielmehr das palästinensische Gegenüber weiter verbittert. Die Palästinenser wollen nun ein neues Mittel ausprobieren, um ihrer Selbstbestimmung näher zu kommen. Im September wollen sie die UN-Generalversammlung abstimmen lassen über die Frage, ob ihnen ein Staat in den Grenzen von 1967 zustehe. Sie haben gute Aussichten auf eine große Mehrheit, die mit Ja stimmt. Das ist die palästinensische Antwort auf die israelische Politik der Stagnation. Die Autonomiebehörde und die PLO haben unter der Führung von Palästinenserpräsident Abbas der Gewalt abgeschworen. Sie gehen einen neuen gewaltlosen Weg, nun als politische Einheit, gedeckt vom politischen Willen des Volkes. Die Europäische Union und auch die Bundesregierung in Berlin sollten diesen Versuch unterstützen. Den Versuch, den Kräften der Stagnation gewaltfrei und demokratisch zu widerstehen.
Sebastian Engelbrecht kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit ist es genau 18.45 Uhr, Viertel vor sieben. Die Ethikkommission hat sich offenbar schon festgelegt, der Atomausstieg sei innerhalb der kommenden 10 Jahre denkbar. Wie wird nun die Regierungskoalition entscheiden? Das ist heute die spannende Frage, sowohl beim Spitzentreffen der Parteivorsitzenden und Fraktionschefs von Union und FDP als auch beim Koalitionsausschuss, der zur Stunde im Kanzleramt tagt. Erwartet werden zumindest Vorentscheidungen über einen Ausstiegstermin und die Klärung, wie es nun weitergeht mit den 7 ältesten Kernkraftwerken und dem Meiler Krümmel, die bereits alle vom Netz genommen wurden. Zum Stand der Dinge aus Berlin, Georg Schwarte.
Kanzleramt am frühen Nachmittag. Vorgespräche zum abendlichen Spitzentreffen der Koalition in Sachen Energiewende. Umweltminister Röttgen kam mit dem Fahrrad und schwieg. Der Vizekanzler Rösler, FDP, mit der Limousine und redete.
Wir wollen alle gemeinsam den Ausstieg aus der Kernenergie, aber als Stimme der Vernunft sagt die FDP, es muss ein realistischer Weg beschrieben werden. Wenn es einen Ausstieg gibt, beteiligen wir uns nicht an einem Bieterwettbewerb über irgendwelche Zahlen oder Ausstiegsdaten, sondern wir wollen, dass es vernünftig vorangeht.
Die FDP also legt sich nicht fest. Anders offenbar die Ethikkommission, die gestern zum letzten Mal tagte und Montag ihre Empfehlungen öffentlich vorstellen wird. Tenor laut übereinstimmender Berichte: Ausstieg bis spätestens 2021, wenn möglich früher, Abschalten der ältesten Meiler sofort. Bayerns Ministerpräsident Seehofer erklärte, diese Empfehlungen zur Grundlage der Beratungen heute Abend machen zu wollen. Aber auch in der CSU sind sie sich uneinig. Stichwort Atomausstieg und Zukunft der Brennelementesteuer.
Ich glaube, dass sie dann keine Berechtigung mehr hat, weil die Brennelementesteuer eingeführt wurde im Zusammenhang mit einer deutlichen Laufzeitverlängerung bei Kernkraftwerken.
Hatte CSU-Chef Seehofer noch am Donnerstag erklärt. Verkehrsminister Ramsauer widerspricht heute seinem Parteichef öffentlich vor dem Kanzleramt.
Ich weiß nicht, wer das aufgebracht hat, dass die jetzt wieder abgeschafft werden soll. Dass das Aufkommen weniger wird, das ist wohl ziemlich klar.
Wirklich klar allerdings scheint bisher wenig. Nachdem innerhalb der Unionsfraktion die Kosten für eine Energiewende auf 40 Milliarden Euro beziffert wurden, lehnt die CSU-Mittelstandsunion Subventionen oder Steuererhöhungen zur Finanzierung ab, während FDP-Chef Rösler am Mittag auf die Bezahlbarkeit der Strompreise pocht.
Am Ende muss all das auch bezahlbar bleiben. Wir wollen nicht, dass der Bürger die Zeche zahlt. Also das ist unser Ziel im Rahmen der jetzt anstehenden Verhandlungen. Da sind wir die Stimme der Vernunft, darauf können sich die Menschen verlassen.
Die Kanzlerin traf sich am späten Nachmittag mit den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU aus Bund und Ländern. Beherrschendes Thema dürfte auch hier die Energiewende sein. Die Opposition formuliert ihrerseits Bedingungen für eine Mitarbeit an einem Atomkonsens. SPD-Parteichef Gabriel will einen Ausstieg bis 2020 sowie das Abschalten der 7 ältesten Meiler plus Krümmel. Grünen-Fraktionschef Trittin sagte heute, einen Deal mit Revisionsklausel und Korridoren werde es mit den Grünen nicht geben. Bisher nicht bestätigt sind Berichte, nach denen sich die Kanzlerin heute am späten Abend nach dem Spitzentreffen der Koalitionäre mit den führenden Vertretern von SPD und Grünen zu Beratungen im Kanzleramt treffen will. Die Zeit jedenfalls drängt, denn morgen Abend bereits wird Merkel für 5 Tage nach Indien und Singapur fliegen.
Auf der kleinen Mittelmeerinsel Malta ereignete sich heute für dortige Verhältnisse quasi eine Sensation. Denn auf dem streng katholischen Eiland sind nicht nur Abtreibungen, sondern auch Scheidungen bisher verboten. Der Einfluss der katholischen Kirche ist groß. Doch nun hat die Bevölkerung in einem Punkt für Änderungen gesorgt. Auch Malteser sollen sich scheiden lassen dürfen. Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
Das Votum für die Einführung der zivilen Scheidung fiel am Ende deutlicher aus, als in den Umfragen vor dem Referendum erwartet worden war. Die Entscheidung ist nicht bindend, aber Ministerpräsident Lawrence Gonzi erklärte unmittelbar, nachdem das Ergebnis der Abstimmung feststand, er werde das Wählervotum respektieren, auch gegen seine persönliche Auffassung. Das Parlament werde ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Bisher hatte Malta kein eigenes ziviles Scheidungsrecht. Nur wer sich im EU-Ausland scheiden ließ oder ein kirchenrechtliches Eheannullierungsverfahren absolvierte, konnte noch einmal heiraten. Initiator des Referendums war ausgerechnet ein Abgeordneter der regierenden konservativen Nationalpartei. Jeffrey Policino Orlando lebt selbst in Scheidung und wünscht sich für Malta ein Gesetz, das sich am Vorbild Irlands orientiert und Scheidungen erst dann ermöglicht, wenn Beziehungen unwiderruflich zerbrochen sind. In Malta hatten nun die Wähler darüber zu befinden, ob eine Ehescheidung möglich sein soll, wenn Eheleute mindestens 4 Jahre getrennt leben und eine Versöhnung ausgeschlossen ist. Am Referendum beteiligten sich am Samstag rund 3/4 aller Wahlberechtigten. Der Streit um die Einführung der Scheidung hatte den Inselstaat monatelang, jahrelang tief gespalten. Zuletzt wurde der Ton immer rauer. Vor allem die katholische Kirche rief dazu auf, mit Nein zu stimmen. Die Bischöfe sprachen in einem Brief an die Priester des Landes von irreparablen Konsequenzen für diejenigen, die für die Einführung der Scheidung stimmten. In einem Rundschreiben, das die Kirche unmittelbar nach Schließung der Wahllokale verbreitete, entschuldigten sich die Bischöfe, sollten Mitglieder der Kirche in der Debatte jemanden verletzt haben. Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung wolle man dabei helfen, junge Leute besser auf die Ehe vorzubereiten und Paare besser beim Gelingen ihrer Ehe unterstützen.
Eine Woche nach dem verheerenden Tornado in Joplin im US-Staat Missouri ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. 143 Menschen kamen ums Leben und immer noch suchen Hunderte von Einsatzkräften mit Spürhunden nach Vermissten. Bei dem Tornado am 22. Mai waren außerdem mehr als 900 Menschen verletzt worden. In Joplin wird noch heute Abend, 21 Uhr unserer Zeit, US-Präsident Obama erwartet, der erst gestern von seiner Europareise zurückgekehrt war. Aus Washington, Ralf Siener.
Die Monsterstürme der ersten 5 Monate haben 2011 bereits jetzt zu Amerikas tödlichsten Tornadojahr seit 1950 gemacht, als in den USA die offizielle Wetterstatistik eingeführt wurde. 143 Tote wurden mittlerweile in der Missouri-Kleinstadt Joplin geborgen. Über 90 Menschen werden noch immer vermisst. 900 Bewohner von Joplin wurden bei dem Tornado zum Teil schwer verletzt. Ein junger Mann, der am vergangenen Sonntag gerade von einer Schulabschlussfeier nach Hause fuhr, wurde von dem über 300 Stundenkilometer schnellen Tornado buchstäblich durch das Glasschiebedach seines Geländewagens herausgesogen und zerschmettert. Seine Leiche wurde erst jetzt entdeckt. Die Eltern hatten bis zuletzt gehofft, ihren Sohn wiederzusehen. Die Identifizierung der Toten ist extrem schwierig und in vielen Fällen nur durch DNA-Analysen möglich. Die Rettungsmannschaften geben auch eine Woche nach dem Tornado die Hoffnung nicht auf, noch Überlebende in der gigantischen Trümmerwüste von Joplin zu finden. 600 Freiwillige und 50 Teams mit Spürhunden beteiligen sich an der Suche. Präsident Obama hatte bereits während seiner Europareise mehrfach mit dem Gouverneur von Missouri telefoniert und schnelle Hilfe aus Washington angeordnet. Heute wird der US-Präsident in Joplin zu einem Besuch erwartet. Barack Obama will sich die Stadtviertel ansehen, die aussehen wie nach einem Flächenbombardement. Er will mit den obdachlosen Bewohnern sprechen und eine kurze Ansprache halten.
Den mächtigen Weltfußballverband FIFA erschüttert derzeit der wohl größte Skandal seiner mehr als 100-jährigen Geschichte. 3 Tage vor der Wahl eines neuen Präsidenten tobt in der FIFA eine Schlammschlacht um Lügen und Korruption. Und heute kam ein überraschender Rückzug hinzu. Der Herausforderer von FIFA-Präsident Sepp Blatter, Bin Hammam, wird nun doch nicht zur Wahl antreten. Gleichzeitig tagte in Zürich die Ethikkommission der FIFA, die Bestechungsvorwürfe klären will. Und die gab vor einer halben Stunde einen überraschenden Beschluss bekannt. Peter Stein ist im Studio. Was ist denn passiert?
Ja, Mohammed bin Hammam aus Katar wurde vorgeworfen, Funktionäre bestochen zu haben, um ihn zu wählen. Angeblich hat Blatter von diesen Bestechungsvorwürfen gewusst. Und heute mussten sich deshalb beide vor der Ethikkommission des Weltfußballverbandes in Zürich eben verantworten. Ergebnis, bin Hammam wurde vorläufig suspendiert. Auch der Vizepräsident der FIFA, Jack Warner, wurde ausgeschlossen. Er soll bin Hammam bei der Bestechung geholfen haben. Und Blatter kam ohne Sanktionen davon. Damit steht seiner Wiederwahl am Mittwoch wohl nichts mehr entgegen.
Nun aber im Echo des Tages zu erfreulicheren Ereignissen im Sport am Sonntag, unter anderem dem Formel-1-Erfolg für Sebastian Vettel in Monaco.
Ja, Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel fährt der Konkurrenz weiter davon. Beim 6. Saisonrennen in Monaco holte sich der Heppenheimer bereits seinen 5. Sieg. Der Red Bull-Pilot fuhr vor dem Spanier Fernando Alonso im Ferrari und dem Briten Jenson Button im McLaren durchs Ziel. Volker Hürth fasst das spannende Rennen noch einmal zusammen.
Spektakulär, spannend, ein Krimi. Hauptdarsteller wieder mal Sebastian Vettel. Über 50 Runden mit einem Satz Reifen unterwegs rückte die Konkurrenz immer näher. Alonso Button, Bruchteile von Sekunden hinter Vettel. Dann 6 Runden vor Schluss, Unfall Petrov, Safety-Car-Phase, Rennabbruch, weil der Russe in einem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Ihm geht's aber gut. Neustart. Vettels Team kann für die letzten Runden neue Reifen aufziehen, mit denen Sebastian Vettel den Sieg dann sicher nach Hause fuhr. Ein Sieg so groß wie kein anderer.
Ich bin einfach nur extrem glücklich und sehr, sehr stolz, mich in die Liste der Sieger hier einzutragen. Fahrer wie Senna oder Graham Hill, die hier 5-mal gewonnen haben. Ich glaube, man sieht nach so einem heutigen Tag, wie schwer sowas ist.
2 weitere Deutsche in den Top 10. 7. Adrian Sutil, 8. Nick Heidfeld. Ganz schlecht lief's für Mercedes. 11. Nico Rosberg und sein Teamkollege Michael Schumacher musste kurz vor der Hälfte der Distanz sein Auto nach einem technischen Defekt sogar abstellen.
In der Gesamtwertung liegt Sebastian Vettel mit 143 von 150 möglichen Punkten bereits deutlich vor McLaren-Pilot Lewis Hamilton, der auf insgesamt 85 Zähler kommt. Die Fußball-Bundesliga ist bereits in der Sommerpause, doch an Urlaub ist für die Nationalspieler noch nicht zu denken. Vorher stehen nämlich noch 2 wichtige EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich und Aserbaidschan auf dem Programm. Heute testet Bundestrainer Jogi Löw seine Mannschaft noch einmal. In gut einer Stunde wird in Sinsheim das Benefizspiel gegen Uruguay angepfiffen. Löw fordert da nochmal volle Konzentration und wird seine Spieler genau beobachten.
Wer ist dann eben auch in der sogenannten Stammmannschaft? Wer kommt eben auch dann in die internationale Klasse, in die internationale Spitze? Und einige werden sicherlich das schaffen, einige vielleicht nicht diesen großen Sprung. Und die Messlatte international und bei der Nationalmannschaft, die liegt hoch, die liegt höher, als es vielleicht in den Bundesliga-Partien vielleicht auch dort ist.
Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg ist mit der geplanten Machtübernahme bei seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach gescheitert. Auf der Jahreshauptversammlung stimmten die 5200 Mitglieder mit deutlicher Mehrheit gegen den Antrag von Effenbergs Initiative Borussia, mit dem die komplette Führungsriege des Vereins ausgetauscht werden sollte. Die Handballer des HSV Hamburg haben beim Final Four-Turnier der Champions League in Köln den 3. Platz geholt. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb setzte sich im kleinen Finale gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 33:31 durch. Für HSV-Torwart Jogi Bitter ein versöhnlicher Abschluss.
Wir waren gestern natürlich ein bisschen traurig, weil wir unbedingt ins Finale wollten. Wir haben uns das schön ausgemalt, ins Finale zu kommen. Aber man muss natürlich einsehen, dass wir gestern sie dort nicht schlagen konnten und das ist okay. Und wir haben trotzdem eine grandiose Saison gespielt, haben heute hier bei dem Turnier einen versöhnlichen Abschluss geschafft und freuen uns jetzt auf den Mittwoch, auf ein geiles Spiel, auf den Sieg und dann natürlich auf die Schale.
Die Meisterschale gilt natürlich für den HSV in der Bundesliga, die hat er nämlich schon sicher. Das Finale momentan läuft das Finale um die Champions League bei den Handballern. Zwischen Barcelona und Ciudad Real steht es kurz nach Beginn der zweiten Hälfte 14:10. Und noch eine Meldung vom Tennis. Bei den French Open haben Novak Djokovic und Roger Federer das Herrenviertelfinale erreicht. Bei den Damen schied hingegen mit Vera Svonareva eine weitere Favoritin aus.
Peter Stein fasste alle wichtigen Sportthemen des Tages für Sie zusammen. Und soweit das Echo des Tages, das es wie immer auch als Podcast gibt. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.